Die deutschen Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien seien völlig unrealistisch und völlig überzogen. Gesagt hat das Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU beim Tag der Industrie im Juni. Außerdem halte sie den Satz, die Sonne schickt keine Rechnung, für bekloppt, so Reiche. Sie hat damit nicht nur bei den Grünen für Aufregung gesorgt. Wendet sich die neue Bundesregierung von den Klimazielen ab? Will Ministerin Reiche die Energiewende zurückdrehen? So pauschal kann man das sicher nicht sagen. Was aber stimmt, die schwarz-rote Koalition setzt bei der Energiepolitik andere Akzente als die Vorgängerregierung. Zum Beispiel sollen wieder mehr Gaskraftwerke gebaut werden, um zuverlässig für Strom zu sorgen, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Oder anders ausgedrückt, der Streit um den richtigen Kurs bei der Energiewende ist neu entbrannt. Wir nehmen das im Forschungsquartett diesmal zum Anlass, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Und zwar bei der Solarenergie. Welches Potenzial hat sie und wo liegen die Grenzen? Dazu gleich mehr. Ich bin Caroline Breitschädel und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.
Fangen wir vielleicht mal ganz simpel an. Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann müssen wir aufhören, CO2 in die Luft zu blasen. Gleichzeitig sind wir auf eine stabile Stromversorgung angewiesen, vor allem die Industrie. Und der Strombedarf wächst immer weiter. Was also tun? Naja, Photovoltaik und Windkraft ausbauen und die Gas- und Kohlekraftwerke runterfahren. Ab hier wird's dann aber komplizierter. Wie bekommen wir den grünen Strom von dem Ort, wo er produziert wird, zu den Orten, wo er gebraucht wird? Wieso sind die Strompreise so hoch, wenn Sonne und Wind doch kostenlos verfügbar sind? Was ist der richtige Kurs und was ist unrealistisch? Diese Fragen stellt sich auch der Physiker Dr. Klaus Jäger vom Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Er hat sich unter anderem auf Solarenergie spezialisiert. Mein Kollege Johannes Schmidt hat sich mit Klaus Jäger zum Gespräch getroffen und ihn gebeten, uns zum Einstieg einen Überblick zu geben. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Solarenergie reden?
Ich würde hier gern einen kleinen Schritt zurücktreten und mal schauen, wo kommt denn überhaupt die Energie her, die wir auf der Erde nutzen? Und welche Energieformen sind überhaupt auf der Erde verfügbar und halten auch die ganze Flora und Fauna am Laufen? Und dann können wir nachdenken, okay, wir haben Geothermie, ne? Wir wissen, wenn wir irgendwie nach unten buddeln, dann wird es wärmer und wir kennen natürlich auch seit Urzeiten Vulkane. Es ist sehr viel Energie in der Erde, die nutzen wir aber kaum und die trägt kaum zum Energiehaushalt auf der Erde bei. Dann haben wir im letzten Jahrhundert die Kernenergie entdeckt, also wir haben entdeckt, dass es Materialien gibt wie Uran, deren Atomkerne sich spalten lassen, womit sehr viel Energie genutzt werden kann. Damals wurde darin die Zukunft der Energieversorgung gesehen, aber nach wie vor ist das nur ein kleiner Teil. Und der ganze Rest, weit über 90%, vermutlich sogar um die 95%, ist Solarenergie. Alles, was wir auf der Erde nutzen, wird von der Energie der Sonne angetrieben. Mhm. Wenn wir uns anschauen, Pflanzen, vielleicht erinnert man sich aus dem Biologieunterricht Photosynthese. Also Pflanzen nehmen CO2, also Kohlendioxid, aus der Atmosphäre auf und verwandeln das mit Wasser, das sie aufnehmen, und der Energie, die durch Sonnenlicht bereitgestellt wird, das in Zucker. Und damit wird im Prinzip aus diesen Prozessen die gesamte Biomasse produziert, die wir auf der Erde haben. Es wird alles durch die Sonne angetrieben. Das heißt, auch Tiere, die Pflanzen essen, essen damit im Prinzip die Energie, die sie damit auch zu sich nehmen, ist umgewandelte Sonnenenergie. Und auch die gesamten fossilen Energieträger, Kohle, Öl und Gas, waren vor hunderten Millionen Jahren Pflanzen und Tiere. Das heißt, auch wenn wir fossile Energie nutzen, dann nutzen wir damit Solarenergie, die vor hunderten Millionen Jahren eingespeichert wurde. Das heißt, auch wenn wir jetzt Energien nutzen wollen, die nicht fossil sind, wie Wind- und Wasserkraft, dann ist das auch im Prinzip umgewandelte Sonnenenergie, weil Winde werden angetrieben durch atmosphärische Prozesse, die auch der Sonnenenergie angetrieben werden, und Wasserkraft ist natürlich auch Wasser, das von den Weltmeeren verdunstet ist, in große Höhen ist, irgendwo anders auf Bergen abgeregnet worden ist, und da nutzen wir dann diese Höhenunterschiede. Wenn wir konkret von Solarenergie reden, dann reden wir darum, wie können wir die Energie der Sonne direkt nutzen. Und hier gibt es im Prinzip zwei Konzepte. Das einfachere oder eigentlich auf der Hand liegendere Konzept gibt es auch seit vielen, vielen Jahrzehnten und das ist die Solarthermie. Da geht es darum, dass man mit sogenannten Sonnenkollektoren Warmwasser erwärmt und das dann nutzen kann zum Duschen oder auch teilweise für die Heizung. Diese Technologie, wie gesagt, ist seit Jahrzehnten verfügbar. Ich glaube, in sonnigeren Regionen Europas wird das auch schon vielleicht seit, keine Ahnung, vielleicht auch schon seit über 100 Jahren gemacht. Dort gibt es auch oft einfach, da reicht es, wenn man ein Fass schwarz anmalt, aufs Dach legt und dann hat man abends warmes Wasser. Eine andere Technologie ist die sogenannte Photovoltaik. Und Photovoltaik erlaubt mir mit sogenannten Solarzellen die Energie des Sonnenlichts direkt umzuwandeln in elektrische Energie. Und elektrische Energie kann natürlich viel, viel direkter genutzt oder viel vielfältiger genutzt werden als einfach warmes Wasser. Und deswegen hat sich in den letzten Jahren es sich so entwickelt, dass der viel größere Fokus auf Photovoltaik liegt. Das heißt, wenn wir von Sonnenenergie reden, reden wir eigentlich heutzutage eher von Photovoltaik als Solarthermie. Und ein anderer Grund, der dazu beiträgt, ist, dass Solarenergie, also Photovoltaik, in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr günstig geworden ist.
Genau, da schauen wir gleich noch genauer drauf. Vielleicht noch kurz, weil wir ja eine Bestandsaufnahme versuchen wollen. Wie groß ist denn der Anteil der Sonnenenergie an unserem Energiemix beziehungsweise der Photovoltaik an unserem Strommix? Die beiden Begriffe muss man ja auseinanderhalten. Also der Gesamtenergiemix und dann nochmal spezieller der Strommix. Wie viel wird denn da von der Sonne ungefähr abgedeckt in Deutschland momentan?
Genau, also in den meisten Industrieländern ist es so, dass Elektrizität momentan grob ein Fünftel, also 20% der gesamten Energie abdeckt. Und jetzt können wir da im Detail reinschauen und ich habe mir da für das letzte Jahr die Zahlen rausgesucht. Und zwar war im Jahr 2024 von der gesamten Elektrizität, die in Deutschland erzeugt wurde, waren knapp 60% erneuerbar und etwa 15% waren Solarenergie.
Da reden wir jetzt vom Strommix an der Stelle, ne?
Vom Strommix, genau. Ich schaue mir jetzt also quasi eben, Strom ist 20% des Gesamten und in die Stromerzeugung zoomen wir jetzt rein. Und von der gesamten Stromerzeugung waren im Jahr 2024 in Deutschland etwas weniger als 60% erneuerbar und grob 15% kamen aus der Solarenergie. Wind waren knapp 30%.
Ja, das ist ja schon mal ein nicht ganz unbeträchtlicher Anteil. Wie kommt denn der Ausbau der Solarenergie bei uns momentan voran? Wir hatten da ja ein paar Boomjahre, dann gab es auch wieder eine Flaute. Wo sehen Sie denn die Entwicklung momentan? Wie schreitet der Ausbau der Solarenergie voran?
Da würde ich erst mal kurz global schauen wollen und dann auf Deutschland reinzoomen. Und da will ich zuerst mal die Größe Terawatt. Ein Terawatt ist 1000 Gigawatt. Ein großes thermisches Kraftwerk wie ein großes Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk hat eine Leistung von etwa 1 Gigawatt. Und 1 Terawatt sind 1000 Gigawatt. Und es hat von 1954 bis 2022 gedauert, um das erste Terawatt an Solarenergie zu installieren, weltweit. Es hat dann von 2022 nur mehr bis 2024 gedauert, um das zweite Terawatt zu installieren. Wir haben hier also eine rasante Entwicklung. Wir sehen seit über 20 Jahren, dass sich die Menge der installierten, global installierten Solarenergie alle 2 bis 3 Jahre verdoppelt. Also das ist ein unglaublicher Boom. Und der geht global auch so weiter, auch wenn sich das Wachstum vielleicht leicht abgeschwächt hat in den letzten Jahren. In Europa ist die Entwicklung aber etwas eingetrübter. Und zwar haben wir dort in den letzten 10 Jahren auch kontinuierliches Wachstum gesehen. Also jedes Jahr wurde mehr installiert als im Jahr zuvor. Im Jahr 2025 wird aber erwartet, dass weniger installiert werden wird als im Jahr 2024. Und der Grund hier in Europa ist vor allem der Rückgang bei Dachanlagen auf Wohnhäusern.
Wie sieht das dann kostenmäßig aus? Wenn ich jetzt mal einfach 1 Megawatt Strom aus Solarenergie in Deutschland nehme, wie teuer ist das, wenn man halt auch die Installation der Technik mitbedenkt, im Vergleich zum Beispiel zu Gas oder zu Atomenergie? Ist Solarstrom sehr günstig zu produzieren oder eher teuer?
Also die Metrik, die wir hier oft nutzen, sind die sogenannten Stromgestehungskosten. Also man schaut sich an, wenn ich ein Kraftwerk baue, wie viel Energie oder wie viel Kapital muss ich einsetzen, um das Kraftwerk zu bauen. Da kommen dann auch Bewilligungsprozesse dazu. Wie viel Kapital muss ich einsetzen während des Betriebs meines Kraftwerks? Bei fossilen Kraftwerken kämen da auch noch die Brennstoffkosten dazu für Kohle oder Gas. Und dann muss ich noch mir anschauen, wie viel Kapital brauche ich dann, um das Kraftwerk nach dem Lebensende abzubauen. Und da sehen wir, dass weltweit und auch in einem relativ sonnenarmen Land wie Deutschland Solarenergie am günstigsten ist. Also von allen Technologien, die wir haben, wenn wir ein neues Kraftwerk bauen wollen, ist es quasi dann hier für Solar und Wind am günstigsten. Das heißt aber nicht, dass es dann für einen Investor automatisch die beste Option ist, weil wir sehen in den letzten Jahren, wo ja in Europa der Solarenergieausbau rasant nach oben gegangen ist, dass es immer mehr Momente gibt, vor allem in den Sonnenmonaten, Sommermonaten, wo so viel Solarenergie produziert wird, dass es keinen Bedarf gibt. Und dann kann es passieren, dass die Marktstrompreise teilweise unter Null fallen. Das heißt, ich müsste Geld zahlen, um meinen Strom loszuwerden. Und je mehr solche Momente passieren, in denen quasi ich auch meinen sehr eigentlich von den Stromgestehungskosten sehr günstigen Strom nicht verkaufen kann, desto uninteressanter wird es für große Investoren, um hier ins Feld einzusteigen.
Kann man sagen, dass das momentan noch der Hauptnachteil erneuerbarer Energien, ich zähle jetzt auch mal die Windenergie dazu, ist, dass man natürlich nur Strom bekommt, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, dann sehr viel, wenn die Sonne sehr intensiv scheint, sehr viel Strom, wie Sie es gerade erklärt haben, und auf der anderen Seite natürlich, wenn die Sonne nicht scheint, kaum. Ist das der Hauptnachteil an der Solarenergie oder kommt da noch mehr dazu, was nachteilig ist?
Also ich würde sagen, das ist eben eine der grundlegenden Eigenschaften, die Solar- und Windenergie von anderen Technologien unterscheidet, dass ich eben abhängig vom Wetter quasi nehmen muss, was kommt, um meinen Strom zu erzeugen. Sprich, ich muss mein Stromsystem umbauen, um da dann eine sichere Versorgung zu gewährleisten. Und das bedeutet einerseits, ich brauche Speicher, die eben in Zeiten von Überproduktion mir den Strom speichern können. Und ich brauche aber auch einen massiven Netzausbau, weil in Deutschland zum Beispiel passiert es schon sehr häufig. Windenergie wird vor allem im Norden des Landes produziert. Es gibt sehr viel Industrie im Süden. Und eigentlich seit Jahrzehnten sind die Stromleitungen nicht ausreichend, um die Energie wirklich immer, wenn es notwendig oder gut wäre, von Norden nach Süden zu bringen. Und das ist aber kein deutsches Problem, sondern europaweites Problem, dass wir eben einen massiven Netzausbau brauchen.
Und da ist ja jetzt auch mit der neuen Bundesregierung auch nochmal eine neue Debatte aufgekommen. Und zwar die Kritiker oder die Skeptiker, wie zum Beispiel unsere neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, argumentieren, es bräuchte jetzt wieder mehr Gaskraftwerke, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Was halten Sie denn von dieser Behauptung?
Hier würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen wollen und schauen, was ist denn der Grund, warum in den letzten Jahren der Ausbau der Erneuerbaren so massiv gestiegen ist? Und das ist eben die menschgemachte Klimaveränderung. Es ist seit Jahrzehnten klar, dass der massive Ausstoß von CO2, vor allem durch die Nutzung fossiler Energieträger, Kohle, Öl, Gas, zu einer Erwärmung des Klimas führt. Und vor 10 Jahren beim Weltklimagipfel in Paris wurde vereinbart, dass die Menschheit alle Anstrengungen unternimmt, um verglichen mit vorindustriellem Niveau unter 2 Grad Erwärmung zu bleiben, wenn möglich unter 1,5 Grad. Weil es hat dann ein paar Jahre später nochmal einen Report gegeben, der gezeigt hat, dass eben die Klimarisiken wie große Überflutungen, Dürren, andere Unwetterkatastrophen massiv größer sind, wenn die 1,5 Grad verglichen mit vorindustriellem Niveau, also vor 1900, überschritten werden. Wir haben im letzten Jahr 1,5 Grad überschritten. Das heißt, wir sehen, dass es eigentlich der Weltgemeinschaft sehr, sehr schwer fällt, die Vereinbarung, die vor 10 Jahren in Paris getroffen wurde, einzuhalten. Und wir wissen auch, solange wir CO2 ausstoßen, so lange wird auch die Erwärmung weitergehen. Wir können die weitere Erwärmung nur dann stoppen, wenn wir netto keine Treibhausgase wie CO2 oder Methan mehr emittieren. Deswegen hat der Schritt weg von fossilen Energien eine massive Relevanz. Nun komme ich zurück auf die eigentliche Frage, und das war, wie sinnvoll ist der Ausbau von Gaskraftwerken? Und dann will ich daran erinnern, dass auch der Vorgänger von Frau Reiche, Herr Habeck, den Ausbau von Gaskraftwerken forciert hat. Und zwar brauchen wir auch in einem System, das vor allem von erneuerbaren Energien getrieben wird, Gaskraftwerke, um eben Zeiten zu überbrücken, in denen ich wenig Sonne, wenig Wind habe, aber auch die Speicher noch nicht ausreichen. Und Gaskraftwerke haben gegenüber anderen Kraftwerken, wie zum Beispiel Kohlekraftwerken oder Kernkraftwerken, den großen Vorteil, dass sie sich sehr schnell hoch und runter fahren lassen können. Sprich, dass sie dadurch dann auch sich sehr schnell an sich schnell ändernde Leistungen aus Wind- oder Solarenergie anpassen können. Das heißt, Gaskraftwerke sind eigentlich logische Partner in einem vor allem erneuerbaren Energiesystem. Und momentan werden Gaskraftwerke vor allem noch von fossilem Erdgas betrieben, aber perspektivisch lässt sich das System auch so bauen, dass ich zum Beispiel im Sommer, wenn ich sehr viel Sonnenenergie habe, diese Energie auch nutze, um Wasserstoff zu erzeugen und den Wasserstoff einzuspeichern oder in anderen Prozessen umzuwandeln in andere Chemikalien, die ich einspeichere, die ich dann in meinen Gaskraftwerken verbrennen kann, wenn es nötig ist. Das heißt, das kann auch, ist auch einer der Bausteine, die es braucht, hin zu einem fossilfreien System. Was ich aber mitbekommen habe, so am Rande der Diskussion, ist, dass wohl die Menge an Gaskraftwerken, die Frau Reiche bauen will, wesentlich höher ist als die, die Herr Habeck vorgesehen hat, und dass es daran Kritik gibt.
Ja, diese Diskussion bringt uns ja im Grunde zum Kern der ganzen Sache, nämlich welches Potenzial die Solarenergie, also sagen wir mal die erneuerbaren Energien insgesamt und die Solarenergie im Speziellen tatsächlich haben. Da argumentieren die einen dafür, den Ausbau der Erneuerbaren so konsequent und ambitioniert wie möglich voranzutreiben. Und die anderen, Sie haben es gerade eben auch nochmal erklärt, warnen davor, zu schnell voranzugehen und weisen darauf hin, dass es eben zum Beispiel Gaskraftwerke braucht, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Welches Potenzial hat denn die Solarenergie in Ihren Augen in absehbarer Zeit? Würden Sie dafür plädieren, so schnell wie möglich auszubauen? Oder sehen Sie es auch eher so, dass es eine gemeinsame Bewegung braucht? Also eine Bewegung auf beiden Seiten des Strommixes, sag ich mal.
Ich sehe hier zwei Fragen und will erstmal den ersten Teil beantworten. Welches Potenzial hat die Solarenergie? Und da würde ich mir einfach dann nochmal die Energieflüsse auf der Erde anschauen. Und nehmen wir als Vergleichsgröße die Menge an Energie, die die Menschheit im Jahr 2023 verbraucht hat. Wenn ich mir jetzt anschaue, könnte ich den Energiebedarf der Menschheit mit Wasserkraft decken. Also wenn ich das gesamte Wasserkraftpotenzial auf der Erde, überall wo ich einen Staudamm bauen kann, sinnvollerweise mache ich es, damit könnte ich den Energiebedarf der Menschheit knapp nicht decken. Wenn ich das gesamte geothermische Potenzial nutzen würde, also überall die Erdwärme nutze, wo ich sie kann, damit könnte ich vermutlich den Energiebedarf der Menschheit grob zweimal decken. Mit Wind, und zwar nur auf den Kontinenten ohne Offshore, sieht es schon besser aus. Wenn ich das gesamte Windkraftpotenzial nutzen würde, das so auf der Erdoberfläche auf den Kontinenten verfügbar ist, könnte ich den Energiebedarf der Menschheit grob fünfmal decken. Mit Biomasse sieht es noch besser aus, damit könnte ich den Energiebedarf grob achtmal decken. Biomasse hat zwar aber andererseits, dass durch die Verbrennung von Biomasse auch wieder CO2 freigesetzt wird, das sich erstmal in der Atmosphäre anreichert. Also damit das Erwärmungspotenzial noch stärkt. Wir hatten jetzt also bei Wasserkraft, Geothermie, Wind und Biomasse gesehen, wir können es vielleicht ein paar Mal damit jeweils, wenn wir nur diese Technologien hätten, den Energiebedarf der Menschheit decken. Jetzt schauen wir uns Sonne an, und wenn wir uns anschauen, wie viel Sonnenenergie fällt auf die Kontinente, dann ist das über 900 Mal mehr, als was die Menschheit braucht. Das heißt, Sonnenenergie alleine würde locker ausreichen, um den Energiebedarf der Menschheit zu befriedigen. Und einer der Gründe, warum Sonnenenergie ein so viel höheres Potenzial hat als Wasserkraft oder Windkraft, die ja oder Biomasse, die ja umgewandelte Sonnenenergie ist, die einen oder anderen erinnern sich vielleicht an den Energieerhaltungssatz, also die Gesamtenergiemenge bleibt immer gleich. Aber wenn ich Energien von einer Form in eine andere Form umwandeln will, da gibt es Verluste, das heißt, nur ein Bruchteil der Energie, mit der ich einstecke, kann dann wirklich in die Energieform umgewandelt werden, die ich nutzen will. Bei der Umwandlung von Sonnenenergie in Wasserkraft oder von Sonnenenergie in Wind oder von Sonnenenergie in Biomasse sind die Wirkungsgrade sehr, sehr gering. Daraus folgt dann eben, dass das Potenzial für die direkte Nutzung von Sonnenenergie so extrem groß ist. Das heißt, wenn man sich rein diese Zahlen anschaut, dann gibt es keinen Grund, warum eine Energieversorgung der Menschheit, die vor allem auf Sonnen-, Wind- und Wasserkraft und vielleicht etwas Biomasse basiert ist, nicht gelingen könnte. Aber wie gesagt, gibt es eben Herausforderungen, wie schon gesagt, dass eben wir bei Solar- und Windenergie abhängig sind von, was das Wetter uns gerade liefert. Sprich, es braucht hier eben dann eben auch den Ausbau und die weitere technologische Entwicklung von Speichern und vom Stromnetz. Das heißt, wenn wir uns das Klima anschauen und wie rasant sich das Klima weiter erwärmt, dann kann es nur die Antwort geben, dass wir den Ausstoß von Treibhausgasen so schnell wie möglich zurückbringen wollen. Und wenn wir das machen wollen, ohne die Weltwirtschaft abzuwürgen, dann muss das eben dadurch gehen, dass wir den steigenden Energiebedarf der Menschheit durch den Ausbau von Erneuerbaren decken. Das eine tun heißt aber nicht, das andere zu lassen, sondern zusätzlich zum absolut notwendigen weiteren Ausbau von Solar- und Windkraft braucht es eben auch den schnellen und beherzten Ausbau vom Stromnetz und von Energiespeichern. Und ich glaube, während zwar der Ausbau von Solar- und Windenergie in Deutschland in den letzten Jahrzehnten doch relativ stetig vorangeschritten ist mit einigen Dellen, gibt es hier vor allem beim Netz- und Speicherausbau viel Nachholbedarf.
Die Solarenergie hat jede Menge Argumente auf ihrer Seite. Die Sonne liefert gewaltige Mengen an kostenloser Energie. Deshalb nur auf die Erneuerbaren zu setzen, würde aber zu kurz greifen. Das haben wir eben von Dr. Klaus Jäger vom Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie gehört. Wenn wir dem Klima wirklich helfen und die Energiewende zum Erfolg führen wollen, müssen mehrere Dinge gleichzeitig bedacht werden. Die Versorgungssicherheit, der Ausbau der Stromnetze und die Regulierung der Preise. Und das war das Forschungsquartett für diese Woche. Das Interview mit Dr. Jäger hat mein Kollege Johannes Schmidt geführt. Danke dafür. Recherche und Skript kommen ebenfalls von Johannes und außerdem haben wir für diese Folge gemeinsam die Redaktion übernommen. Nächste Woche reisen wir mit dem Forschungsquartett ins Weltall. Schaltet da also gern wieder ein. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Sonnige Grüße und macht's gut.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.